Hey, ich bin Tasnim Kadiri und du hörst gerade Die B-Frage, ein Podcast-Projekt von Coach e.V., der Kölner Initiative für Bildung und Integration junger MigrantInnen. Warum du mich hörst, hat einen Grund, denn ich bin gerade Praktikantin bei Coach e.V. und im Rahmen dessen möchte ich mich der großen Frage stellen, wie und wieso Rassismus im Bildungssystem existiert, wie das Ganze überhaupt funktioniert und was man dagegen tun kann. Also eigentlich ziemlich viele und ziemlich komplexe Fragen. Deswegen versuche ich Folge für Folge mit ExpertInnen, mit PolitikerInnen, LehrerInnen, also Menschen, die irgendwie irgendwas mit Bildung zu tun haben, all diese Fragen zu ergründen und zu beantworten. Wenn du dabei sein möchtest auf dieser Reise durch das deutsche Bildungssystem, dann folg doch diesem Podcast auf dem Podcast-Anbieter deiner Wahl. Schreib gerne uns, also Coach e.V., was du so denkst zu dieser Folge, dem Podcast an sich, was du für Ideen und Gedanken hast, Feedback und so weiter. Und hab vor allem sehr viel Spaß bei dieser Folge, die B-Frage. Diese Podcast-Staffel wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie leben und der Stadt Köln. Die Veröffentlichungen stellen keine Meinungsäußerung des BMFSFJ bzw. des BAFZA oder der Stadt Köln dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die AutorInnen die Verantwortung. Herzlich willkommen zu unserer ersten Folge des Podcasts bzw. der Staffel Die B-Frage. Es geht rund um Bildung und da müssen wir natürlich da anfangen, wo Bildung wirklich gelebt wird. Und zwar für alle. Und zwar bei Coach e.V. Deswegen sitze ich hier gerade mit dir, Ahmed. Aber erzähl mal so ein bisschen, wer bist du, wo sitzen wir hier gerade und warum ist dieses Büro so cool?
Ja, herzlich willkommen hier bei Coach e.V. bei uns in Erdfeld. Wir sind eine sogenannte Migrantinnen-Selbstorganisation, vor 16 Jahren gegründet und setzen uns seitdem für Bildungs- und Chancengerechtigkeit ein, insbesondere von Menschen mit sogenannten Migrationshintergrund oder neudeutsch internationaler Geschichte oder auch neue deutsche. Wir sind eigentlich für alle Jugendliche da, die unsere Unterstützung brauchen. Und ich bin der Geschäftsführer, ich bin Sozialarbeiter und von zu Hause aus quasi setze ich mich ein für Bildungsgerechtigkeit. Ich sehe das als Menschenrechtsprofession und bin froh, dass ich das hier in Köln mit Coach e.V. umsetzen kann und meinen tollen Mitarbeitern. Und ich bin ganz besonders froh, dass du mit uns die Podcast-Reihe startest und wir mit ganz vielen verschiedenen Leuten sprechen werden, da freue ich mich sehr und ich freue mich auf das heutige Gespräch.
Jetzt hast du so ein bisschen und sehr professionell darüber erzählt, was Coach e.V. ist, aber ich würde gerne wissen, wer du bist, also warum du in der Position bist, was du hier genau machst.
Okay, ich bin der Geschäftsführer bei Coach e.V. und ich bin vielleicht was Persönliches, eins von sechs Kindern von sogenannten Gastarbeiterfamilie und Bildungsgerechtigkeit hat mich in meinem Leben geprägt, beziehungsweise die fehlende Bildungsgerechtigkeit. Und es waren Menschen, die mich auf meinem Bildungsweg in meiner Biografie unterstützt haben. Es waren zum Teil natürlich Familie und Geschwister, aber auch Menschen von außen, JugendarbeiterInnen, SozialarbeiterInnen, Nachbarn, die dazu gesorgt haben, dass ich auch trotz Startschwierigkeiten quasi eine Bildungskarriere umsetzen konnte. Ich habe sehr früh verstanden, dass das auch damit zusammenhängt, dass es eine strukturelle Diskriminierung gibt, dass das Schulsystem ausgrenzt und nicht unbedingt die Potenziale von allen Kindern und Jugendlichen fördert. Deswegen habe ich mich sehr früh auch engagiert in dem Bereich. Was bin ich darüber hinaus? Ich bin Trainer für rassismuskritische und diversitätsorientierte, diskriminierungssensible Bildungsarbeit. Konkret, ich kämpfe gegen alle Diskriminierungsformen. Ich bin Vater von zwei Kindern. Ich bin Breakdancer, der invalide ist, aber sich trotzdem noch auf den Kopf drehen kann. Und das ist auch so mein Lebensansatz quasi. Man kann vieles auf den Kopf stellen und man muss in Bewegung bleiben.
Okay, gut, das sollte ich mir auch zu Herzen nehmen. Während der Corona-Zeit bleibt mir nicht so viel in Bewegung vor Zoom. Du hast jetzt ganz viel erwähnt, worauf ich eingehen möchte. Als erstes auf einen Satz bzw. diesen Begriff, den du verwendet hast, ausgrenzendes Schulsystem. Eigentlich herrscht in Deutschland doch Chancengerechtigkeit, Chancengleichheit. Stimmt es nicht oder was meinst du damit?
Das kann man meinen, und in der Tat ist Deutschland ein besonderer Ort, wo ein Bildungsaufstieg möglich ist, auch für Familien, für Kinder von Familien, die jetzt vielleicht die Finanzierungsmöglichkeiten nicht haben. Und auch studieren ist relativ kostengünstig, wenn man das vergleicht international. Aber nichtsdestotrotz ist Bildungsgerechtigkeit, je nachdem, welchen sozioökonomischen Status eine Familie hat und oder noch eine Zuwanderungsgeschichte hat, also migrationsspezifische Bedingungen zukommen, kann es sehr gut sein, dass einem diese Chancen verwehrt bleiben. Konkret, es fängt an bei der Empfehlung, je nachdem, mehrgliedrigen Schulsystem, was für eine Schulempfehlung man bekommt. Und da gibt es ja genug Statistiken, die aufzeigen, je nachdem, welchen Namen man hat oder halt auch welche, aus welchem sozioökonomischen Background man ist, dann entsprechende Empfehlungen nicht zugunsten von Kindern und Jugendlichen fallen, die vielleicht diese Potenziale hatten. Dazu gibt es genug Studien, da gibt es genug Beweise und das, daran müssen wir noch arbeiten. Darüber hinaus, je nachdem, welchen Namen du hast, kann es sehr gut sein, dass du bei gleicher Leistung unterschiedlich bewertet wirst. Es gibt genug Studien, die zeigen, heißt du Ahmed Murat Fatma, hast ein Diktat geschrieben und die gleichen Fehler gemacht wie deine MitschülerInnen Patrick, Thorsten oder Yvonne, dass es gut sein kann, dass LehrerInnen dich schlechter bewerten, obwohl faktisch quasi du die gleiche Leistung gebracht hast. Und dann gibt es noch ganz viele andere Aspekte, die aufzeigen, warum quasi die Chancen- und Bildungsgerechtigkeit nicht so gegeben ist. Dazu zählt natürlich auch, dass Familien, die vielleicht der deutschen Sprache nicht mächtig sind, das Schulsystem, das Bildungssystem nicht kennen, entsprechend auch nicht um ihre Rechte wissen oder auch nicht wissen, wie sie ihre Kinder und wie sie die Kinder unterstützen können. Und da greifen wir natürlich rein. Deswegen bieten wir als Coach e.V. sowohl was konkret für Kinder und Jugendliche als auch was für die Eltern, aber auch arbeiten daran, dass das Schulsystem sich weiterentwickelt oder auch das Ausbildungssystem von LehrerInnen. Da gehen wir sozusagen systemisch dran.
Also faktisch die gleiche Leistung, sagtest du, aber auch faktisch eine unfaire oder unverhältnismäßig schlechtere Benotung. Sind das die Startschwierigkeiten, von denen du gesprochen hast, die du persönlich erlebt hast? Und wie haben dir diese Personen, die du erwähnt hast, also SozialarbeiterInnen und Co., genau geholfen?
Ja klar, einmal diese faktischen Gegebenheiten, die aus diesen Studien, aber auch natürlich aus meiner persönlichen Erfahrung, aber auch vieler unserer Kinder und Jugendlichen aus jahrelanger Arbeit, diese konkrete Diskriminierung, die man erlebt, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wenn du von zu Hause aus nicht den Support hast, auch wenn die Eltern das Beste wollen und das Beste geben, aber nicht das bieten können, was vielleicht sozioökonomisch starke Familien da bieten können, führt es dazu, dass du gewisse Sachen nicht umsetzen kannst, Wege nicht umsetzen kannst, wenn entsprechende Unterstützung nicht da ist. Also in meinem Fall waren es meine Geschwister, die dann mein Potenzial gesehen haben und dann mich noch extra gepusht haben. Und an der Stelle vielen Dank an meine Schwestern quasi und aber auch meine analphabetische Mutter, die selber nicht lesen und schreiben kann, aber maximal quasi auf Bildung gesetzt hat und mir ermöglicht hat, dann Nachhilfe zu besuchen und oder in die Bibliothek zu gehen, dort zu lernen oder auch Angebote der Jugendarbeit wahrzunehmen, weil natürlich Bildung, da geht es nicht nur um Schule, sondern in der Bildung geht es auch um Persönlichkeitsentwicklung. Und ich hatte dann oft die Gelegenheit, auch an Programmen und Maßnahmen von Jugendzentren, von außerschulischen Bildungseinrichtungen teilzunehmen, zu partizipieren, wo ich natürlich auch mich weiterbilden konnte und oder auch Skills gelernt habe, die natürlich in meiner Schullaufbahn oder auch in meinem Studium zugute kamen. Genau das versuchen wir dann auch natürlich unseren Kindern und Jugendlichen anzubieten und auch den Eltern anzubieten.
Du sprichst gerade eine analphabetische Mutter an, die sich dafür engagiert, dass ihr Sohn trotzdem, obwohl es sogar noch Hindernisse gibt für die, die sich sehr viel engagieren, als junge, migrantisch geprägte Kinder, trotzdem sehr gut sein soll, beziehungsweise einen Aufstieg hinkriegen soll, den die Eltern nicht haben konnten. Das ist aber ja nicht immer gegeben und ich finde, als Gesellschaft muss man auch nicht davon ausgehen, dass jede Mutter oder jeder Vater so denkt. Da setzt Coach e.V. an und ich finde diesen Ansatz sehr spannend, sowohl bei den Kindern anzusetzen als auch bei den Eltern. Das hattest du ja erzählt, deswegen vielleicht ein bisschen konkreter, was gibt es denn für Projekte, also für Eltern, aber auch für Kinder und Jugendliche?
Also konkret für Eltern, wir sind eine Beratungsstelle. Wir beraten an Lebensfragen und können auch mehr als 10 Sprachen beraten. Das heißt, Eltern, die möchten, können von uns Informationen bekommen zum Schulsystem, zum Bildungssystem, zum System allgemein. Und das, was wir mit Kindern und Jugendlichen machen, im Kontext von politischer Bildung, aber auch kultureller Bildung und freizeitpädagogischen Maßnahmen, bieten wir auch den Eltern an. Das heißt, auch Eltern können bei unseren Freizeitaktivitäten teilnehmen, zum Teil alleine, zum Teil mit ihren Kindern. Es gibt eine Müttergruppe, es gibt eine Vätergruppe, wo bildungsorientierte Fragen einerseits, aber andererseits auch darüber hinaus Fragen des Lebens, des Seins, aber auch des Spaßes quasi gemeinsam diskutiert werden können. Und wir schaffen konkret Räume, und das ist vielleicht auch nochmal ein Schwerpunkt, den wir haben, Empowerment orientiert, wo die Eltern da sein können, wo sie sich fallen lassen können, wo sie mit ihren Fragen, mit ihren Stärken, aber auch mit ihren Schwächen einfach sie selbst sein können und ohne sich rechtfertigen zu müssen, ohne quasi auch dafür ja, belangt oder bestraft zu werden, dass sie so sind, wie sie sind. Und wenn man so einen Raum schafft, dann schafft man auch Vertrauen und schafft man Beziehung, und über eine längere Zeit findet dann Entwicklung gemeinsam statt, sowohl bei den Jugendlichen als auch bei den Eltern. Und solche Räume sind wichtig und die versuchen wir als Coach e.V. anzubieten.
Und das sind aber ja auch so konkrete kleine Projekte, die man wirklich hervorheben muss. Eines ist zum Beispiel die Empowerment Akademie. Die wird später noch zur Sprache kommen und auch so ein paar kleine andere, ja, kleine Teile oder Bestandteile von Coach e.V. Vielleicht gehst du da aber noch mal kurz drauf ein, weil das ja auch etwas ist, was du, also da bildet man Leute aus, die das Gleiche gelernt haben wie du oder etwas Ähnliches. Du hast erzählt über deine rassismuskritische Arbeit und wie du Menschen das näher bringen kannst, beziehungsweise du bist Trainer für diskriminierungssensible Arbeit. Erzähl mal so ein bisschen, wie das funktioniert und warum ihr das überhaupt macht.
Also in der Empowerment Akademie bilden wir junge MultiplikatorInnen aus, junge Menschen bis 27 Jahre, die Interesse haben, sich gegen Rassismus, Diskriminierung, Antisemitismus zu engagieren. Weil das natürlich wir alle von betroffen sind einerseits und andererseits auch wir Raum schaffen müssen, das ein Thema zu machen und auch mit Jugendlichen ins Gespräch zu kommen. Wer kann das besser machen als die Jugendlichen selbst, das quasi auch Peer-to-Peer zu machen. Und wir bieten den jungen Multiplikatoren die Rahmenbedingungen, sich zu qualifizieren, einfach einmal Informationen zu erhalten, Methoden zu lernen, ihre Skills zu erweitern, zu moderieren, Gruppen anzuleiten, aber auch rechtliche Rahmenbedingungen kennenzulernen, gleichzeitig zu wissen, okay, wie kann ich ein Gruppenprojekt umsetzen, wie kann ich Workshops konzipieren, wie kann ich aber auch eine Rechnung schreiben, nachdem ich vielleicht auch als Referentin gearbeitet habe. Also quasi für all diejenigen, die in dem Bereich vielleicht auch neben ehrenamtlichen Engagement auch freiberuflich aktiv werden wollen oder das zur Profession machen wollen, bieten wir von A bis Z quasi Workshop-Module an und alle suchen sich das aus und picken sich das raus, wo sie Interesse haben. Es gibt Basiswissen, was wir vermitteln, und dann gibt es noch Spezialisierungswissen und es gibt die Möglichkeit, in allen unseren Engagementbereichen zu hospitieren, aber auch später dann als Trainerin zu arbeiten oder in diesen Netzwerkveranstaltungen mitzuwirken. Das ist ein partizipatives Programm, was von und mit den Jugendlichen gemeinsam entwickelt wird und auch weiterentwickelt wird. Und das Besondere an der Empowerment Akademie ist, wir haben es halt geschafft, im Zeitalter von Corona, von den rassistischen Anschlägen in Hanau, aber auch den antisemitischen Auseinandersetzungen, einen Raum zu schaffen, wo wir vertrauensvoll und auch emotional uns austauschen können, unsere Fragen stellen und gleichzeitig auch empathisch miteinander, solidarisch Allianzen bilden, weil wenn wir ernsthaft gegen Diskriminierung, Rassismus und Antisemitismus uns einsetzen, wissen wir, das geht nur gemeinsam, und solche Räume versuchen wir zu schaffen, und es ist uns mit der Empowerment Akademie so gelungen, dass wir jetzt im zweiten Jahr, demnächst dann im dritten Jahr, weitere MultiplikatorInnen ausbilden, und die Nachfrage ist größer denn je.
Diese freiberufliche Tätigkeit, die sich möglicherweise mit diesem Wissen anbietet, dass das überhaupt möglich ist und dass das immer mehr so mein Gefühl geschätzt wird, zeigt ja, dass rassismussensible bzw. diskriminierungssensible Arbeit und das Wissen dahinter endlich mehr wertgeschätzt wird. Deswegen würde ich gerne auch inhaltlich da jetzt mal drauf eingehen. Natürlich werden wir jetzt immer wieder verschiedene ExpertInnen haben, die uns erzählen, was ist eigentlich Rassismus und Diskriminierung im Bildungssystem. Aber hier würde ich ganz gern schon mal damit anfangen und dich fragen, was ist denn Rassismus? Wie definierst du Rassismus, Ahmed?
Also ich definiere Rassismus auf unterschiedlichen Ebenen. Eine schon fast poetische Definition habe ich mir abgehört von der Literaturnobelpreisträgerin und Schriftstellerin, den Namen habe ich glaube jetzt vergessen, Toni Morrison, genau, Toni Morrison, die sowas gesagt hat wie Rassismus ist dafür da, als Funktion Menschen von dem abzuhalten, was sie eigentlich möchten. Ne? Konkret Rassismus engt dich ein und verhindert dich damit Potenziale zu entfalten, weil du immer wieder vor geschlossenen Türen stehst, dich rechtfertigen musst, dich erklären musst und deine Rechte dir aberkannt werden. Und du musst immer dafür kämpfen und dadurch, dass du immer dafür kämpfen musst, kommst du nicht zu dem, was du eigentlich vorhast. Und das finde ich sehr spannend, sehr potent, ja, sehr poetisch, weil wenn ich jetzt an meine eigene Jugend denke, und daran denke, dass ich in gewisse Diskotheken nicht reingekommen bin, dass Lehrer sich rassistisch gegenüber mich geäußert haben, dass ein Beratungslehrer gesagt hat, ich werde sowieso Penner oder Rapper und sollte gar nicht überlegen zu studieren, also ein Beratungslehrer in der Schule, dass mich ein Schulpolizist geschlagen hat und das keine Konsequenzen hatte und. Ich könnte ganz viele Beispiele nennen, die auch viele andere Menschen haben. Das hindert natürlich einen so. Ne? Und gleichzeitig ist Rassismus eine Diskriminierungsform neben vielen anderen, neben Sexismus, neben Hetero-Cis-Sexismus, aber auch Klassismus, Antisemitismus, Ableismus und ja, ist eine, ja.
Form, Islamophobie, gerade sehr schön.
Ja, auch antimuslimischer Rassismus, sagt man ja auch. Ne? Es sind Formen, die Menschen einfach unterdrücken und das hat verschiedene Ebenen. Das ist einmal die individuelle Ebene, wovon meistens gesprochen wird. Die konkrete Erfahrung, die man gemacht hat, 1:1 von Menschen, aber auch darüber hinaus eine strukturelle, gesellschaftliche, zum Teil sogar auch eine politische Ebene und in Form von Rassismus ja auch die historische Ebene, ist ja eine jahrhundertalte Tradition quasi, Menschen zu unterdrücken, um halt auch da unterschiedliche Privilegien-Situationen herzustellen. Und das ist halt auch für mich wichtig, wenn man von Rassismus spricht, muss man auch von Privilegien und Deprivilegien sprechen. Und wir kämpfen dafür, dass das A überhaupt deutlich sensibilisiert wird, dass es wahrgenommen wird, B darauf zu schauen, auf welche Strukturen man schauen kann, was man strukturell vielleicht auch ändern kann. Und vielleicht dann, das ist so ein bisschen die Masterclass, aber da führt kein Weg dran vorbei, das intersektional zu denken, weil die unterschiedlichen Diskriminierungsformen passieren gleichzeitig, überkreuzen sich je nach Kontext und es bringt nichts, eine Diskriminierungsform alleine für sich irgendwie zu analysieren, zu bekämpfen und andere Diskriminierungsformen zu ignorieren. Weil konkret ein Mensch, eine Frau zum Beispiel, die schwarz positioniert ist, wird diskriminiert, weil sie schwarz ist und weil sie Frau ist und je nachdem, was sie sonst für Identitätsmerkmale vielleicht hat, auch noch weiter darüber hinaus. Und wir müssen dann konkret das ins Zentrum rücken und gleichzeitig schauen, welche Rahmenbedingungen sind da historisch, gesellschaftlich, aber auch politisch, die überhaupt dazu führen, dass die Diskriminierung aufrechterhalten wird. Schlussendlich haben wir viel zu tun, wenn es keine Lippenbekenntnisse sein sollen, dass man irgendwie diskriminierungssensibel, diversitätsorientiert, offen, inklusiv ist. Ne? Und das ist halt quasi dann im Kontext von Bildungsgerechtigkeit der Anspruch, dass ja, LehrerInnen, PädagogInnen, Schulen, soziale Einrichtungen sich daran messen lassen müssen, was sie dann tatsächlich dagegen tun und auch tagtäglich und nicht nur einmal im Jahr im Rahmen irgendeines Projektes.
Ja, da muss ich an den Diversity Day denken, der vorgestern war, oder?
Ja,
während wir aufnehmen. Und es war sehr lustig, weil ich ein Meme gesehen habe von einer Freundin, die schwarz ist und die auch hier mitmacht, Abena. Und also die bei der Empowerment Akademie war und die hat gepostet, ganze Einrichtungen, wenn Diversity Day ist, also sie meinte vor allem zum Beispiel so große Häuser wie, ja, die halt viel Cash machen, die wir kennen, ich darf jetzt keine Marken nennen, aber große Marken am Diversity Day, alle gepostet auf Instagram, alle Tokens, die sie haben, Token bedeutet, dass man Menschen nicht wirklich in die ganze Sache integriert, sondern einfach nur nutzt als kleines Bild, was schön aussieht und schön divers aussieht und ein Tag danach ist wieder back to business und sie hat dann ganz viele weiße Emojis eingefügt. Das passt da, glaube ich, ganz gut rein. Aber von dort zurück wirklich zum Bildungssystem. Du hast ja schon ein paar Beispiele genannt. Sehr viele auch persönliche Jugendliche oder zum Beispiel das mit der Gymnasialempfehlung ein großes Problem. Da äußert sich Rassismus sehr klar im Bildungssystem oder Bildungsungerechtigkeit, die ja, wie du gesagt hast, intersektional wirkt und sowohl Frauen gegenüber, aber zum Beispiel behinderten Menschen gegenüber, ganz vielen Menschen gegenüber wirkt. Inwiefern, und ich glaube, die Frage ist leicht zu beantworten, aber ich frage gerade so, ist Rassismus in Bildungseinrichtungen, Rassismus konkret, problematisch und wie kann man das Ganze benennen und irgendwie, du hast ja gesagt, das ist ganz viel Arbeit, wie kann man denn konkret was dagegen machen, ohne Lippenbekenntnisse von sich zu geben und es dabei zu lassen?
Ja. Erstmal, Bildungseinrichtungen sind ja in der Regel staatlich finanziert oder öffentliche Einrichtungen auf jeden Fall und staatlich finanzierte öffentliche Einrichtungen müssen aufgrund unserer demokratischen Verfassung und aufgrund dessen, dass wir quasi Diskriminierung ächten, eigentlich dafür sorgen, dass es diskriminierungsfreie, zumindest diskriminierungssensible Bildungsräume sind. Es kann ja nicht sein, dass ich quasi mit meinen Steuergeldern was finanziere, was explizit diskriminiert, wovon meine Kinder quasi nicht partizipieren können. Oder wenn sie reingehen, dort Rassismus zum Beispiel erleben. Das ist ja echt paradox. Und deswegen ist quasi, wenn man es ernst meint, dass man Diskriminierung und Rassismus bekämpfen möchte, ist es so, dass Bildungseinrichtungen sich tagtäglich auch damit auseinandersetzen müssten, das in ihrem Leitbild verankert haben, als Querschnittsaufgabe im Rahmen ihrer MitarbeiterInnen und Organisationsentwicklung verankert haben und darauf schauen. Denn wir sind in einem rassistischen und diskriminierenden System sozialisiert. Rassismus ist ja in der Kolonialzeit explizit dafür erfunden worden, Menschen quasi voneinander abzugrenzen, abzuwerten, die einen aufzuwerten, die anderen abzuwerten.
Ganz kurz an der Stelle, ja. Erfunden, wie kann man Rassismus, also Kerim erzählt das später in einer Folge, die ihr hören werdet, aber vielleicht ganz kurz erklärt, wie kann man es erfinden?
Also erfunden im Sinne von pseudowissenschaftlich quasi versucht zu belegen als Idee. Wenn man da in die Geschichte und auch in die Definition schaut, im Kolonialismus, da sind die christlichen weißen Europäer ja durch die Welt gezogen und haben die Menschen versucht zu missionieren. Und gleichzeitig gab es aber die europäische Aufklärung, wo es halt darum ging, halt im Rahmen der Aufklärung festzustellen, dass alle Menschen gleichberechtigt seien. Auch die französische Aufklärung, Freiheit, Brüderlichkeit, die Frauen werden dort ja nicht genannt quasi dort. Und das war dann ein Paradox, in der Welt dann doch Menschen ausbeuten zu wollen und ausgrenzen zu wollen, ihre Ressourcen ausbeuten zu wollen. Und dann musste also eine pseudowissenschaftliche Begründung her, die besagt, dass dann Menschen doch nicht gleichwertig, gleichberechtigt sein müssen, dass gewisse Menschen mit gewissen Merkmalen weniger wert sind. Und dieses System hat sich etabliert, hat sich tradiert als Tradition, als Bildung, als Universitätsstudium in allen, durch alle Lebensbereiche. Und das ist ja bis heute so. Wenn wir an unsere eigenen Vorurteile denken, es geht auch darum, vorurteilsbewusst zu handeln. Man kann nicht vorurteilsfrei handeln, das ist ja auch ein Aspekt. Wenn wir sehen, welche Bilder wir haben, womit wir sozialisiert wurden, in den Kinderbüchern, in den Medien, in der Schule, die Bücher zum Teil, je nachdem, wo man auch in Schule war, da ist es alles drin verankert. So, und das müssen wir aus den Köpfen rauskriegen. Da gibt es ja auch tolle Menschen, die Bücher dazu geschrieben haben, zum Beispiel Tupoka Ogete, Exit Racism. Ja, das muss ein bewusster Prozess sein, das zu bearbeiten. Das überhaupt anzuerkennen, ist schon mal ein großer Schritt. Viele Menschen sind gerne antirassistisch vielleicht oder sind gegen Rassismus, aber das anzuerkennen, dass das ein tagtäglicher Prozess ist, diese Diskriminierung wahrzunehmen und dagegen zu kämpfen und die Rahmenbedingungen zu verändern, das ist halt eine große Aufgabe. Und das ist natürlich nicht, da sind Bildungseinrichtungen natürlich nicht frei von. Auch wenn ich jetzt erwarten würde, dass Menschen, die dafür bezahlt werden, quasi im pädagogischen Kontext, mit jungen Menschen, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, dass sie in ihren Organisationsentwicklungsprozessen das verankern. Da bedarf es einfach einen Paradigmenwechsel insgesamt. Man sieht hier und dort, dass sich da ein bisschen was bewegt in den letzten Jahren, aber die Geschichte zeigt auch, dass es manchmal drei Schritte nach vorne gehen und fünf wieder zurück. Und die Kämpfe um Gleichberechtigung sind ja nicht seit Black Lives Matter, seit gestern, vorgestern, sondern Jahrhunderte alt quasi. Und die Geschichte muss man wahrnehmen und gleichzeitig auch die Power, die Black Lives Matter Movement quasi auch reingebracht hat in Politik oder auch in die Sensibilität über Social Media und Co. Die müssen wir jetzt nutzen, um da wirklich gemeinsam gegen diese Diskriminierung zu kämpfen und füreinander, für Chancengerechtigkeit oder für Menschlichkeit am Ende des Tages zu sensibilisieren.
Ein Paradigmenwechsel in Bildungseinrichtungen, der sicherlich, also so kenne ich Deutschland, mein Deutschland ist langsam, es dauert ein bisschen und es ist bürokratisch, aber wir blicken jetzt in die Zukunft, wir nehmen die Power mit aus dem Movement des letzten Jahres und aus der Anti-Diskriminierungs- bzw. diskriminierungssensiblen Arbeit vieler und überlegen uns jetzt mal, wie könnte das dann aussehen? Also wie könnte eine Schule oder eine Bildungseinrichtung aussehen, die CoTV gar nicht mehr braucht, theoretisch?
Das wär schön, das hast du gut analysiert, dass wir eigentlich da sind, weil das Schulsystem dazu führt, dass viele jugendliche Kinder unsere Angebote brauchen. Und im Idealfall, wenn man quasi sich das wünschen könnte, wie eine Schule aussieht, dann müsste eine Schule besser sein. Besser im Sinne von zielgerichteter und projektorientierter und an die individuellen und Potenziale orientierter Bildungsarbeit, kreativerer Bildungsarbeit, offene Bildungsarbeit. Dafür muss es mehr Geld geben, auf jeden Fall. Deutschland muss viel mehr Geld in Schulen investieren. Dafür muss auch das mehrgliedrige Schulsystem weiterentwickelt oder zum Teil sogar aufgelöst werden, um halt auch dort nochmal konkreter und an den Bedürfnissen entsprechender quasi Angebote machen zu müssen. Es muss eine bessere Ausbildung für LehrerInnen geben. Es fängt mit der Ausbildung der LehrerInnen an. Das heißt schon automatisch, dass es nicht übermorgen besser werden kann, sondern wahrscheinlich eine Dekade brauchen würde. Ne? Wenn wir heute quasi ein paar Milliarden hätten, um das umzukrempeln, würde es erstmal länger dauern. Es muss Kooperation.
Eine Frage noch kurz zu zu der Ausbildung, weil ich mir da wegen der Debatte, die es aktuell rund um BeamtInnen gibt, ein paar Gedanken gemacht habe und auch, weil ich mir angucke, der Lehramtsstudentinnen-Studiengang ist schon sehr weiß geprägt, auch wenn langsam ein paar kopftuchtragende Frauen zum Beispiel soziale Arbeit studieren. Wenn es jetzt so ist, dass man nicht Beamtin werden kann mit Kopftuch beziehungsweise keine religiösen Symbole tragen darf, ist es nicht eigentlich viel praktischer und viel lehrreicher für junge SchülerInnen zu sehen, wie Vielfalt im Klassenraum gelebt wird? Also wie betrachtest du vielleicht oder wie betrachtet man als jemand, der diskriminierungssensibel arbeitet, diese Entwicklung? Und würde ein Schulsystem der Zukunft komplett ohne religiöse Symbole funktionieren oder ist das Gegenteil, also jeder macht, was er will oder was sie will, besser?
Es gibt Argumente für sowohl als auch. Es gibt Argumente, die sagen, Schule ist ein neutraler Ort, der sollte frei von religiösen Symboliken sein, aber dann von allem quasi und nicht nur Kopfbedeckung, Kopftuch und ähnliches. In dem Zusammenhang hat es ja bisher niemanden gestört, wenn meine Mutter in der Schule geputzt hat quasi. Es stört erst, wenn meine Schwester mit Kopftuch Lehrerin werden möchte. Das so als Nebenbeispiel Kritik. Aber theoretisch, wenn man radikal diverse pluralistische Gesellschaft, eine demokratische Gesellschaft haben möchte oder in so einer Utopie quasi, wird es auch gar keine Rolle spielen, dass diverse Religionen dort sichtbar sind. So, und das ist eine Verhandlungssache und da gibt es auch genug Gründe dafür zu kämpfen, dass so eine diverse Gesellschaft natürlich auch in Schule, in Lehre oder auch in anderen Beamtenstatus Berufen sichtbar sind. Das ist ja in anderen Ländern möglich zum Teil, dass die religiöse Vielfalt auch einfach in der Öffentlichkeit anders wahrgenommen und sichtbar wird. Das ist auf jeden Fall auch ein wichtiger Punkt, wenn man dort auch Antidiskriminierungsarbeit in dem Zusammenhang denkt. Das ist auf jeden Fall ein guter Einwand von dir oder ein guter Beitrag zum Diskurs. Darüber hinaus, gute Schulen, wenn die sich weiterentwickeln wollen, das Schulsystem, muss die Schulklassen öffnen. Das heißt, es muss viel mehr Kooperation mit außerschulischen Bildungseinrichtungen geben. Es muss viel transparenter sein und es muss viel mehr im Kontext von Projektorientierung sein. Und in dem Zusammenhang darf es natürlich auch viel mehr SchulsozialarbeiterInnen geben, als es bisher der Fall ist. Aktuell ist es so, dass eine Schule mit mehr als 1000 SchülerInnen 1 bis 2 SozialarbeiterInnen hat. Was sollen die großartig bewegen?
Wir hatten einen. Ja, also, das war wirklich krass. Und niemand ist zu ihm gegangen, gefühlt. Also, ja.
Das ist halt eine Herausforderung. Und es bedarf einfach in diversen Stadtteilen entsprechende Angebote, ne, wo schon Sozialarbeit notwendig ist. Darüber hinaus, weswegen das auch in unserem Konzept etabliert ist, muss Schule auch ein Ort sein für diversitätsorientierte Elternarbeit. Ne, dafür müssen aber auch LehrerInnen Zeit haben. Das heißt, auch dafür bezahlt werden oder von Unterrichtsstunden befreit werden, damit sie überhaupt Elternarbeit umsetzen können, für die unterschiedlichen Eltern da sein können, damit quasi Schule ein Ort ist in Kombination mit Eltern und außerschulischen Einrichtungen, wo halt eine Partnerschaft entsteht, eine Kooperation, die im Sinne der Kinder und Jugendlichen da ist. Darüber hinaus, ja, muss es innovative Projektansätze geben. Ich gebe mal immer ein Beispiel in Neukölln, die sogenannte Rüdli-Schule. Als es da ein bisschen eskaliert war, gab es ja ganz schnell ganz viel Geld und auf einmal war das eine Top-Schule, wo sogar Menschen, die nicht in Neukölln gewohnt haben, ihre Kids hinschicken wollten. Und wenn man will, klappt es auf einmal so. Ne? Und theoretisch verpasst Deutschland die Chance, in Bildung zu investieren und damit auch in Zukunft zu investieren, in unsere Kinder und Jugendlichen zu investieren. Und da müssen wir gemeinsam dran rütteln. Und das nicht nur im Kontext von rassismuskritischer, diversitätsorientierter Bildungsarbeit, sondern insgesamt. So, weil die deutsche demografische Entwicklung, so wie man sie analysiert, ist ja klar, wo das hinführt. Und wenn wir nicht in unsere Jugendlichen und Kinder entwickeln, investieren, wo denn dann? Das ist so ein bisschen paradox, jeder weiß es, aber kaum ändert es was. Deswegen bin ich auch sehr gespannt, was die ExpertInnen und vor allem auch PolitikerInnen sagen werden, die du ja auch interviewen wirst aus dem Bereich. Bin ich sehr gespannt, was da für Perspektiven kommen.
Ein Satz, den ich auf jeden Fall öfter gehört habe, ich weiß nicht wirklich, ob von PolitikerInnen, weil das Geld, das kommt ja anscheinend schon seit einiger Zeit irgendwie nicht, das gefordert wird, aber gesagt wird, das meiste Geld in das Viertel, das finanziell am schlechtesten dran ist. Also da, wo die Häuser in die Höhe springen, ich glaube, das gibt es nicht, in die sehr hoch sind, also diese Hochhaussiedlungen, da muss die beste Schule stehen, weil das wird dann wirklich gesellschaftlich alle voranbringen.
Ja, in sogenannten Stadtteilen mit besonderem Förderbedarf, ne, wo es halt sozioökonomische Diskriminierung gibt, wo Menschen einfach aufgrund von Job oder keinen Job haben, aufgrund von unterschiedlichen Perspektiven eher an den gesellschaftlichen Rand gedrängt sind. Klar, da muss mehr Förderung stattfinden, aber auch gleichzeitig muss es in die Breite getragen werden. So, ne? Und ich schreibe mir auf die Fahne, dass alle Kinder und Jugendliche das Recht haben auf Bildung, auf Persönlichkeitsbildung, auf kulturelle Bildung, auf politische Bildung. Und da haben wir eine Menge zu tun und versuchen halt auch mit Coach e.V. unseren kleinen Beitrag zu leisten.
So, jetzt, du hast ja schon angefangen mit dem Ausblick in die kommenden Folgen dieser Staffel, die B-Frage, beziehungsweise der großen Staffel Coach Talk, ne? Oder andersherum, Coach Couch Talk. Mir wurde schon gesagt, es ist ein Zungenbrecher, aber das war richtig, ne?
Ja, einige Familien sagen auch Couch e.V., weil man bei uns sich in der Regel auf die Couch setzt und ins Gespräch kommt. Ne? Und wir sehen uns natürlich auch als Coaches, Lebenscoaches. Und die Coach Couch Talks, die es dann gibt, sind dann ein Medium oder ein Projektstrang, den wir haben.
Da erwarten euch dann sehr viele Talks, also nicht nur diese Staffel, aber hoffentlich auch noch viel mehr, wo andere Jugendliche, vielleicht auch PraktikantInnen wie ich oder und so weiter, sich ein bisschen austoben können. Du weißt ja so ein bisschen, mit wem ich schon geredet habe oder mit wem ich noch reden werde. Du weißt also, was die Leute erwartet. Erzähl mal ein bisschen, wir haben vorher drüber gequatscht, wie du es so fandest. Was kann die jungen und vielleicht etwas erfahreneren, ich sage extra nicht älter, erfahreneren ZuhörerInnen, was können sie erwarten?
Ja, was könnt ihr erwarten? Ihr könnt interessante, spannende Perspektiven von unterschiedlichen Menschen erwarten, die wirklich wissen, wovon sie reden, die zum Teil promovierte Menschen sind, die dort quasi einen großen Teil ihres Lebens mit beschäftigt haben, zu lesen, zu forschen, mit vielen Menschen ins Gespräch zu gehen, international zu vergleichen und dort auch konkret quasi Hinweise geben können, was der Status quo ist in der Forschung, aber auch was der Status quo ist im politischen Kontext. Sie können erwarten, dass Tess einigen Politikern auf den Zahn fühlt und auch gut nachfragt, was sie denn konkret anbieten, was sie denn tatsächlich machen. Und zwischen politischen allgemeinen Aussagen könnt ihr auch zwischen den Zeilen lesen oder auch konkrete Antworten hören, was die einen von den anderen vielleicht unterscheidet und gleichzeitig aber auch feststellen, dass wir gemeinsam noch viel für Bildungsgerechtigkeit machen müssen und uns einsetzen müssen. Weitere Talks sind von konkreten PraktikerInnen, die tagtäglich sich dafür einsetzen, in ihrer Praxis quasi für Chancengerechtigkeit in der Arbeit mit Kindern und jugendlichen Familien am Start sind, die da viel Herz und Seele reingeben, und das sind die Menschen, auf die wir bauen müssen, dass wir gemeinsam uns engagieren, und ihr dürft euch freuen auf viele tolle Gespräche, auf Spaß bei den ganzen ernsten Sachen, aber gleichzeitig auch auf Motivation, dass wir gemeinsam was verändern wollen und dass es notwendig ist.
Ja, die Expertise, die du erwähnst, Ahmed, die merkt man übrigens, das habe ich im Gespräch, weil ich ja auf Zoom mit den Leuten geredet habe wegen Corona, da habe ich immer den Hintergrund gesehen, wo die Leute sich aufgehalten haben, und da reicht es wirklich vom WG-Zimmer zum Bundestag und in so einen Raum, so einen typischen ProfessorInnen-Raum mit 1 Milliarde Bücher im Hintergrund. Also man merkt, die Expertise ist da und sie ist sehr vielfältig. Das ist eine sehr unterschiedliche Art und Weise, wie Menschen gerade, also wo sie sich gerade befinden im Leben, also eher jünger oder etwas älter, und welche Expertise sie haben, politische oder vielleicht im Rahmen der Antidiskriminierung, der diskriminierungskritischen Arbeit und so weiter. Ich fand es super cool und finde es weiterhin cool, weil das ein Projekt ist, was noch läuft, an dem ich jetzt noch arbeite mit der Zeit. Das heißt, Sie können uns immer schreiben, wenn ihr denkt, hey, Tess, das könntest du besser machen, oder ey, das war ganz cool, oder da habe ich noch eine Idee, vielleicht baut ihr das in die nächste Staffel ein oder so. Wir sind offen für eure Anregungen, euer Feedback und vor allem natürlich sehr konstruktives Feedback hoffentlich. Ich danke dir, Ahmed, dass du dir die Zeit genommen hast, um einen kleinen Überblick zu geben und zu erzählen, was dich überhaupt hier hingebracht hat. Dankeschön.
Ja, ich danke dir herzlich, Tess, dass du diese tolle Podcast-Reihe gestartet hast und auch die vielfältigen Menschen zum Sprechen gebracht hast. Respekt dafür. Und wir können nur gemeinsam die Transformation und die Gesellschaft mitgestalten. Und auch ich möchte euch herzlich einladen, wenn ihr mehr zu Coach wissen wollt oder euch engagieren wollt, meldet euch gerne jederzeit bei uns. Ihr seid alle herzlich willkommen. Und wenn ihr Hilfe braucht, Unterstützung braucht, sowieso. Und alles Gute.
Tschüss. Das war die heutige Folge, die B-Frage. Ich hoffe, dass die Folge ein bisschen Spaß gemacht hat und man vielleicht sogar ein wenig lernen konnte. Da die Interviews unter Corona-Bedingungen stattfinden mussten, also vor allem zum Beispiel über Zoom, ist die Tonqualität an manchen Stellen etwas unterschiedlich oder grundsätzlich einfach nicht optimal. Dafür entschuldige ich mich, leider war es nicht anders möglich. Da wir nach dieser Staffel aber noch weitere geplant haben, freuen wir uns, wenn ihr dranbleibt und wir im Laufe der Zeit wachsen. Damit wir uns auch inhaltlich weiterentwickeln können, freuen wir uns übrigens total über euer Feedback. Schreibt uns gerne via Instagram oder via E-Mail. In den Shownotes stehen alle Infos, wie und wo ihr uns finden könnt. Das war's für die heutige Folge von mir. Bis zum nächsten Mal.